Mich hat immer wieder gereizt, Neuland zu betreten. Dann habe ich als Marke die Steigenberger Max Hotels mitentwickeln dürfen. Auf dem grünen Tisch haben wir wirklich eine Marke erst entwickelt, im Frankfurter Hof Musterzimmer gemacht, die Geschäftsreisen da durchgelockt, nachher analysiert, was gefällt denen nicht und dann erst ein Hotel gebaut. Dass ich eben über die Kommunikation alle beteiligten Partner zusammenbringen konnte und selbst bei schwierigen Insolvenzen das Geschäft konnten wir weiterführen.
Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Nach meinem ersten Solo jetzt wieder ein Duo-Podcast und das mit einem Erzengel, beziehungsweise wer ist wie Gott? Soweit die Definition seines Vornamens mit dem Nachnamen Lemke. Dieser hat eine vielseitige Karriere von der direkten in die indirekte Hotellerie und zurück hingelegt. Da wollen wir doch mal mehr wissen. Ein herzliches Willkommen an den Interim-Management-Spezialisten, Markendirigenten wie auch Gastgeber Michael Lemke.
Moin Sascha. Das war ja ein Intro. Wow.
Ja? Erzengel, wer ist wie Gott? War dir das...
Ja, gut.
War dir das
ein tolles
Bild.
War dir das bewusst? Das war mir bewusst. Da wurde ich auch mehr mit aufgezogen.
Wie das denn?
Ja, da muss man dann entsprechend Vorbildfunktion sein und so weiter. Aber okay, das kann ich dann auch. Ich bin Waldorfschüler.
Ja, nein, stimmt.
Da sind solche Themen immer gerne genommen und
okay, verstehe.
Ich habe das mittlerweile cool abgewickelt.
Was hat dir denn die Waldorfschule? Kannst du das? Hast du Nachwuchs auch?
Ja, habe ich.
Sind die auch zur oder nicht zur Waldorfschule gegangen?
Ja, teilweise. Okay. Schule ist immer mit Personen abhängig. Manchmal passt es. Ich fand es für mich hervorragend, weil ich habe auch in meinem späteren Berufsleben unheimlich viel davon gezogen, dass man eine große Bandbreite an Wissen bekommt, dass man viel musikalische Kompetenz bekommt und das eben kombiniert mit meinen mathematisch-analytischen Fähigkeiten, das wurde hier in der Schule entsprechend gefördert und ich glaube, die Grundlage war ziemlich gut für das, was ich gemacht habe, dann in der Hotellerie viel Spaß zu haben und eigentlich mein Leben in der Hotellerie zu leben.
Dann kannst du ja auch mit den Witzen darüber leben.
Jo.
Wir kennen uns ja schon lange vom Sehen und Kurzschnacken her. Im Januar dieses Jahres haben wir uns dann mal länger unterhalten. Wo und zu welchem Anlass war das denn?
Das war bei dem Hotelkongress in Mainz. Und eigentlich war das ja beim Abendessen, weil wir im gleichen Hotel gewohnt haben. Und zum Frühstück. Und da haben wir uns, wenn wir zusammensitzen, kommen sofort Ideen.
Ja.
Du stellst eine Frage und dann ein Tropfen und dann der Ping-Pong der Ideen. Und auf einmal war dann die Idee da, Mensch, das müssten wir doch mal irgendwo näher beleuchten, das Thema.
Stimmt. Nee, und wo ich mir das so angeguckt habe, lohnt sich das auch total. Und das war das Hotel Hof Ehrenfels. Da habe ich mich ja mal so eingecheckt. Ich hatte jetzt ein anderes gesucht als vorher. Ein bisschen näher zu den Gold, wie heißen die? Rheingoldhallen.
Mhm.
Und ja, und dann saß du da plötzlich und sagst, na, das gibt's ja gar nicht. Habe ich denn nirgendwo meine Ruhe? Nein, war aber schön. war gut. Und deshalb sitzen wir jetzt hier. Ja, du bist geboren in Duisburg und hast dann eine Waldorfschule, hatten wir schon, in Krefeld und dann hast eine Ausbildung zum Hotelkaufmann gemacht. Also mit 19 Jahren ging es Mitte der 80er in die Hotelwelt, ins Hotel zur Post Bremen. Was hat dich denn damals an der Hotellerie gereizt?
Also es gab so eine Idee, irgendwann, was kann man machen? Und mein Vater hat dann vorgeschlagen, wie wär's denn mit Hotellerie? Ach. Und das kann ich heute noch, weiß ich den Tag, wie das Argument kam. Und seit dem ersten Tag war das dann genau der richtige Match. Er kannte auch einen Hotelier in Bremen und mit dem habe ich dann mal gesprochen, bin hingereist und er hat mich vom Stand her sofort engagiert für das Jahr danach, als ich mit der Schule fertig war, Ja, daraus ist ein Match geworden. Das war der Fritz Rösler, jetzt ist es der Senior, früher war es dann der Junior, zu meiner Zeit. Und das war eine tolle Ausbildung. Man ist an alles rangeführt worden. Wir durften eben als Hotelkaufleute sofort operativ arbeiten. Wir durften in der Verwaltung, mussten wir auch operativ arbeiten. Ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel mitbekommen. Und meine Leidenschaft für Hotellerie ist da geboren worden.
Ist ja auch ungewöhnlich für heutige Verhältnisse zumindest, dass der Vater oder die Eltern das empfehlen. Hat er da selber irgendwie was mit zu tun gehabt oder wie kam das?
Ja, mein Vater hat die Wirtschaftsförderung für Bremen in Nordrhein-Westfalen gemacht, eben gesorgt, dass die Ladungen nicht über andere Häfen gehen, sondern über Bremen und war halt sehr häufig dort. Ich auch mit ihm und wir haben dann sehr häufig sogar in diesem Hotel gewohnt. Deswegen kannte ich das und bin häufig mit ihm auch da schon hingereist. Und das war ja nicht was Familiäres, aber es war schon sehr bekannt. Und dadurch, dass ich mit meinen Eltern auch sehr viel gereist bin früher und war mir Hotellerie als Gast schon in jungen Jahren ein Thema, war mir bekannt. Und es hat einfach gepasst. Die Idee war gut. Ich bin sowieso neugierig und möchte immer wieder neue Dinge kennenlernen. Und das war eines der ersten.
Was sind die größten Hotelunterschiede zwischen damals und heute? Kann man das kurz auf den Punkt bringen? Also, dass der Vater das empfohlen hat, was ja heute ernehmen wird, wäre schon mal ein Unterschied.
Gut, damals war das Thema der Mitarbeiter noch ein ganz anderes. Damals schwamm man noch in Mitarbeitern. Man hat Service noch ganz anders bieten können, weil man sehr, sehr viele Mitarbeiter hatte, die dann fast kein Geld bekamen. Das ist heute komplett anders und hat sich komplett gedreht. Hier ist dann der Mitarbeiter in der Akquise genauso wichtig mittlerweile wie der Gast. Also ein Unternehmen, was heute nicht die gleichen Ausgaben für Employer Branding macht wie für normales Marketing, wird ganz schnell nach hinten gespült. Das ist so, glaube ich, die entscheidende Änderung zwischen früher und heute.
Ja, deshalb ist es ja so spannend, dass du so früh angefangen hast, aufgrund unseres älteren Alters. Ja. ist das mal eine andere Geschichte, die man so beleuchten kann. Deshalb finde ich das spannend. Du bist dort zügig aufgestiegen und wurdest zuerst Magazinverwalter. Was ist das denn?
Ja, das ist derjenige, der eben die Weine rausgibt, die ganzen Lebensmittel unter sich hat, die ganzen Produkte einkauft und dann eben verteilt. Die Küche bekommt dann bestimmte Dinge und das musste natürlich alles ordentlich erfolgen. Und das Verrückte war, selbst in diesen Jahren, Mitte der 80er Jahre, hatte dieses Hotel zur Post schon ein Voll-EDV-System. Das heißt, der Küchenchef hat Rezepturen eingegeben und je nach Verkauf wusste er, so und so viel Mehl braucht er jetzt neu. Ich habe jeden Monat eine Inventur machen müssen. Und wir hatten ziemlich gute Möglichkeiten, die Wareneinsätze und die ganzen das Kostenmanagement so zu organisieren. Also das war in den Zeiten noch relativ neu und zeigt auch so ein bisschen, oder meine Affinität für digitale Technik ist damals auch schon mitgeboren worden.
Wie groß ist ein Lager für ein Hotel mit 174 Zimmern, 3 Gastrostätten und 4 Tagungsräumen?
Immer viel zu klein. Grundsätzlich ist das in allen Hotels, gibt es zu wenig Lagerplatz und man muss dann in 5 verschiedenen Räumen alles Mögliche unterbringen und hin und her räumen, bis man dann ans in letzten Flasche Prosecco rankommt. Aber ich glaube, das kennen alle Kolleginnen und Kollegen. Platz gibt es nie genug. Gerade für Lager.
Diese Frage habe ich tatsächlich noch nie gestellt, weil ich noch nie auf so eine Jobbezeichnung kam. Deshalb finde ich es spannend. Und es folgte im September 87 der Direktionsassistent mit nur 22 Jahren. Das sagt ja auch was aus.
Ja, man wollte mich nicht gehen lassen. Das war relativ klar. Und dann durfte ich auch den Manager on Duty machen, der dann natürlich immer da war, wenn irgendwas passierte. Und Das ist natürlich spannend. Das formt dann auch das Problemlösungsverständnis. Mhm. Zum Beispiel, wenn ein ganzer Flügel von einer arabischen Familie gemietet wurde und die Rezeption dann ein deutsches Ehepaar mitten in dem Flügel noch platzierte, dann muss man schon mal mit dem arabischen Menschen sprechen, dass sie vielleicht nicht immer von allen Zimmern hin und her laufen. Aber das ja, hat mich geprägt.
Auch hat das geklappt?
Am Ende hat die deutsche Familie ein anderes Zimmer bekommen.
Besser ist wohl. Ja. Okay. Heute ist es ein Best Western Hotel, ne?
Ja, genau. Auch damals schon.
Ach, damals auch schon. Damals
schon als Best Western, ja.
Ui. Okay. So, und dann, du hast ja so eine Deutschlandreise gemacht, habe ich es genannt. Mhm. Und die setzt sich fort ins schöne Bad Kissingen. Und das damalige Steigenberger Kurhaus Hotel, was es inzwischen nicht mehr gibt, war dein neues Ziel. Wie kam es zum Betriebsassistenten in Unterfranken?
Ja, ich habe dann reisen wollen. Ich wollte die Welt der Hotellerie erkennen und kennenlernen. Und habe dann natürlich überlegt, wo gehe ich hin? Und ein großer Konzern wie Steigenberger war meine Überlegung, wenn ich da performe und wenn das gut ist, dann reichen die mich auch weiter. Das hat funktioniert. Mhm. Ich bin dann eben eingestiegen dort. Ich kenne, also der Direktor Hugo Kübler damals, ein Meister, was jetzt Kundenbindung angeht. Mhm. Dort waren sehr, sehr viele ältere Damen, die dann in dem Haus gewohnt haben und wie er mit denen jongliert hat, wie er wirklich eine Zettelkartei hatte und dann notiert hat, dass die Abitur der Enkelin jetzt im nächsten Jahr ist und dann hat er im nächsten Jahr angesprochen, also sensationell. Da habe ich viel über Kundenbindung am Gast auch lernen dürfen. Da war er absoluter Meister.
Wo wir heute Fortbildung auf Fortbildung haben und wo auf jeden Hotelkongress etc. darüber gesprochen wird, weil es die Leute verlernt haben. Ne?
Ja, ganz genau. Ja. Und nicht ohne Grund, als er dann ein anderes Haus für Steigenberger übernommen hat, Bad Pyrmont, ist ein ganz großer Teil der Stammgäste von Bad Kissingen ihm nach Bad Pyrmont
gefahren. Nein, okay, ja. Das habe ich über Mitarbeiter schon mal gehört, dass die dann dem Hoteldirektor folgen, weil sie den Nachfolger doof finden oder den anderen so gut. ja, kann man mal sehen. Ja, absolut. Die Marke haben wir schon angesprochen, die mir neben Lindner auch vor meiner Hotelier.de-Zeit etwas sagte, war für die nächsten weiteren 5 Jahre deine berufliche Heimat. Verlier mal ein bisschen über die Zeit bei Steigenberger. Da hast du auch verschiedene Sachen gemacht und auch interessante Hotelmarken rausgebracht, sage ich mal, die es auch teilweise schon wieder gar nicht mehr gibt.
Ja, genau. Es war eine verrückte Aufbruchzeit in den frühen 90er Jahren. Wolfgang Momberger hat das Marketing geleitet, Schwiegersohn der Familie Steigenberger. Er kam aus der Ogilvy Agentur.
Werbeagentur.
Genau, und hatte natürlich eine ganz andere Marketingdenke mitgebracht. Und damals wurde über emotionale Positionierung eigentlich noch gar nicht nachgedacht. Da gab es dann eben das Buch Emotionale Intelligenz, so die ersten Gangarten. Und er war aber in der Markenentwicklung schon ganz anders unterwegs und sagte, wir müssen eine Marke komplett anders aufbauen, eben emotional aufbauen. Mhm. Und so kam es dann zu den Repositionierungen. Steigenberger, da gab es dann nochmal Avance Hotels, wurde gegründet. Dann habe ich als Marke die Steigenberger Max Hotels mitentwickeln dürfen. Auf dem grünen Tisch haben wir wirklich eine Marke erst entwickelt, im Frankfurter Hof Musterzimmer gemacht, die Geschäftsreisen da durchgelockt, nachher analysiert, was gefällt denen nicht. Und dann erst ein Hotel gebaut. Und dass das natürlich funktionierte, war klar. Ja. Und zu der Zeit erstmalig emotional positioniert, war natürlich ein ganz neuer Ansatz. Da gab es auch eine rationale Marke, Esprit.
Ja.
Ja, die mussten wir kurzfristig umbenennen, weil die Modemarke uns dann doch mit der Marke dazwischen funkte. Und ich durfte dann als Produktmanager Max und auch Esprit die Marken entwickeln und die ersten Häuser dann auch eröffnen.
Esprit ist natürlich spannend. Ich hatte mich gefragt, warum wurde das dann umbenannt? Macht natürlich, wenn man jetzt so drauf schaut, auch Sinn. Also da gab es dann richtig einen Anranzer oder rechtlichen Anranzer und dann war das Thema relativ schnell gegessen.
Ja, die hatten erstmal gesagt, gar kein Problem mit Hotellerie, aber dann wollten die mitbestimmen, welches Geschirr wir hatten und welche Tischdecken und sonst irgendwas. Und dann haben wir in der Nacht- und Nebelaktion von Esprit mit T in Esprix, also mit Preis, P-R-I-X, umbenannt.
Okay. Ja.
Und ich habe selber an meinem PC das Logo neu gebastelt. Und so ist es dann auch auf die ersten Hotels gelandet. Ja, es war eben das Preiswerte, es war ein Budget-Konzept, ja, was eben modular aufgebaut war und leider dann so in die rezessive Phase 93, 94 kam, wo dann einfach zu wenig neue Hotels reproduziert waren, wurden und dann ist es nachher in die Marke Intercity eingemeindet worden.
2004 ist es zu Intercity Hotels gekommen. Auch das für mich interessant, so Hotelgeschichte. Das wusste ich jetzt auch, das wusste ich jetzt gar nicht. Das
Intercity auch interessant, war ja die erste deutsche Franchise-Marke, also die erste Franchise-Marke aus deutschem Hause. Mhm. Und auch da habe ich mit Dr. Peter Agel viel zusammengearbeitet und ich habe mit ihm Marketing-Handbücher geschrieben. Also in jungen Jahren und wir haben ganz viel bei McDonald's abgeguckt und dort dann auch entsprechend unsere eigenen Handbücher gegenentwickelt. Aber auch das war für mich in jungen Jahren sehr interessant zu wissen, wie funktioniert Franchise und wie kann man das natürlich entsprechend weitergeben. Viele von diesen Prinzipien haben mich dann meine Karriere lang verfolgt, im positivsten Sinne.
Mhm. Und Max Hotels gibt es aber ja heute noch, ne? In Jena, Potsdam und Wien.
Genau, die sind wieder lebten wieder auf, die Marke Max, mit einem etwas anderen Konzept, als wir es damals entwickelt hatten. Wir hatten so ein bisschen diese Rock'n'Roll-Era glorifiziert und darum diese Emotionalität aufgebaut. Und das ist heute etwas rationaler, etwas moderner.
Alles klar. Ja, Steigenberger, gibt es da sonst noch was zu erzählen? Ich meine, heute wissen wir, wie die stehen, wo die sind.
Also was ich schön finde an Steigenberger, dass wir immer wieder mit ganz vielen alten Kollegen uns treffen und erkennen, Moment, da ist noch wieder ein Steigenbergianer, einer, der auch irgendwo Historie hat bei Steigenberger. Das war so Melting Pot, zumindest von meiner Generation, wo ganz viele ihre Lehrstunden gemacht haben und viel mitgenommen haben. Mhm. Heute ist ein anderer Konzern, aber anders aufgestellt. Aber gut, das war eine andere Zeit. Ich habe sehr viel daraus geschöpft.
Mhm. Okay.
Ich bin dann dort fort, eigentlich um auf eigene Füßen zu stehen. Da gab es ein Projekt, das hätte ich gerne entwickelt auf der Insel Usedom. Aber wie das mit diesen neuen Projekten dort war, das hat sich dann nicht realisiert. Und so bin ich dann in die Beratung gegangen. Meine erste Selbstständigkeit in der Zeit. Und durchaus genau der interessante Punkt. Mich hat immer wieder gereizt, Neuland zu betreten. Ja. Das war für mich entscheidend. Deswegen auch diese neuen Marken. Oder dann die Beratung. Ich habe natürlich auch Steigenberger noch beraten. Ich habe von andere Hotelkonzerne weiter beraten und mir dann mein Büro an den Lagern der Universität Witten-Herdecke aufgeschlagen, die auch wieder ganz anders innovativ unterwegs waren, um dort ja was anderes zu vermarkten, und zwar Ideen. Mhm. Und eigentlich ist das Prinzip genau das gleiche wie Marketing. Eine Idee muss geboren werden und muss dann ihr Geld erwirtschaften. Und mit einer Firma, die auch an der Universität angestellt war, haben wir dann wirklich im professionellen Stile Ideen-Scouting betrieben und Ideen dann an die Industrie vermakelt und da dann unseren Share gehabt und unser Geld verdient.
Und welche tollen Ideen hast du an die Hotellerie, an Dorinth zum Beispiel oder die anderen Einzelhotels?
Ja, mit Dorinth hatten wir damals, da war dann Marketingdirektor Michael Stuhldreher, auch ein ehemaliger Steigenberger Kollege, haben wir Kundenbindungsideen erstmalig getestet, dass wir eben Gäste nach ihrem Aufenthalt anrufen. Das gab es damals noch gar nicht, dass man eben ein Feedback von Gästen nachforderte und das von einem Dienstleister, den wir dann aufgebaut haben und ja, da dann ganz andere und neue Erkenntnisse herausgezogen haben, wie man eben mit den Kunden sprechen kann und dass es damals auch schon datenschutztechnisch ja abgecovert sein musste, dass man den Gast natürlich anrufen darf und nicht einfach nur aufs Blaue hin ans das Telefon ergreifen darf.
Das Telefon spielt ja heute bei Buchung und auch bei dieser Geschichte immer noch eine gute Rolle, ne?
Definitiv. Es wird, ja, natürlich, die digitale Buchung nimmt zu. Nur in dem Augenblick, wo es komplex wird, wo viele Dinge nachgefragt werden, und das habe ich in meiner Zeit, ich springe gerade ein bisschen, Arosa zum Beispiel, Arosa Resorts, da ist natürlich eine Buchung extrem komplex gewesen. Da ist die Hauptbuchung eben in meiner Zeit dann auch übers Telefon erfolgt, weil so viele Dinge abgesprochen werden mussten. Oder in Resort-Hotels, wenn ich nur eine Business-Buchung mache, die kann ich ganz schnell digital machen. Aber da, wo eben ganz viele Informationen notwendig sind und Fragen beantwortet werden müssen, ist das Telefon immer noch eine ganz wichtige Kommunikationskomponente.
So, jetzt haben wir den ersten Einspieler hier.
Die Lieblingsbürokratie.
Ja, das war eine deiner vielen, vielen Hausaufgaben für diesen Podcast, eine Lieblingsbürokratie zu finden, die dir bestenfalls gar nicht schmeckt. Es gab auch welche, die haben gute Bürokratien vorgestellt, gibt es auch, aber die, ich möchte eigentlich ein bisschen auf den Putz hauen.
Ja, ich muss gestehen, ich habe wirklich überlegt, was ist es? Und ich muss gestehen, dass ich keine Bürokratie habe, mit der ich mich großartig rumgestritten habe. Ja, natürlich, die Datenschutzgrundverordnung ist für uns im Marketing immer wieder ein Schwert oder eine Gefahr. Dank meiner Mitarbeit bei TÜD Dr. Selg und Kollegen, da dank an Robert Selg, den Juristen, der dort Datenschutzrecht vertritt, habe ich aber die Angst davor verloren, vor dieser Bürokratie und erlebe es immer wieder, dass ganz viele meiner Kunden Angst haben vor der Datenschutzgrundverordnung, was gar nicht notwendig ist, weil da gibt es auch den Paragraph 7 UWG, der für uns in der Hotellerie sogar greift. Und nachdem wir, wenn bestimmte Kriterien vorausgesetzt werden, Gäste sogar anschreiben dürfen, ohne von denen eine Genehmigung zu haben. Von daher, dieses Monster Datenschutzgrundverordnung hat den Schrecken verloren. Es ist nicht so schlimm, wie man meint, dass es wäre.
Finde ich auch mal gut. So, das ist, kann man auch einfach so stehen lassen. Wunderbar. Dankeschön.
Gerne.
So, jetzt sind wir im Jahr 99. Und da kommt wieder eine Hotelgruppe, die sagte mir auch gar nichts, die Seidler Hotels Group. Wer war denn das überhaupt?
Kurt Seidler war auch ein ehemaliger Steigenberger Direktor, hatte Aachen, glaube ich, den Quellenhof, lange Jahre geleitet, hat sich dann selbstständig gemacht mit seiner eigenen Gesellschaft, hatte ein paar kleine Häuser und dann hatte er den, ja, Master-Franchise-Vertrag von Marriott bekommen, um eben die Courtyard bei Marriott Hotels aus den USA hier nach Europa zu bringen. Das heißt, Courtyard hat einen Privatunternehmen vorgeschaltet, die Marke auf europäische Maßgaben umzuwandeln und anzupassen. Weil wenn man Courtyard aus dieser Zeit noch kennt, das war so Gelsenkirchener Barock, würden wir es nennen. Das war Home Feel Home in USA und das gefiel denen dort. Damit war die Marke dort sehr ordentlich. Aber damit hätte man hier in Europa nicht punkten können. Und die Seidler-Gruppe hat dann eben diese Entwicklung mit den Architekten, mit uns vom Marketing, haben wir das nach vorne gebracht und haben eben eine neue europäische Courtyard-Variante entwickelt und haben dann das erste Haus in Graz am Flughafen in Österreich eröffnet. Da kam dann auch Craig Lambert, der Markenvater von Courtyard, aus USA herüber und hat sich das angeschaut und hat dann uns den Segen gegeben und sagt, okay, das ist jetzt so der europäische Typus, nachdem das weiter reproduziert werden wird. Dann haben wir Hannover Maschsee eröffnet, Düsseldorf Hafen. Und es sollten eigentlich noch mehr werden, aber da ist dann irgendwo die Vergangenheit dem Herrn Seidler leider in die Parade gefahren, was ja gut dann nicht zur weiteren Reproduktion herführt. Aber ich habe in der Zeit Merit kennengelernt. Ich durfte wirklich in Bethesda, also in Washington, private Lessons haben, sowohl bei dem Reward-Team wie natürlich bei Craig Lambert und dem Markenteam. Ich durfte über die Schulter schauen bei den ganzen Marsha-Geschichten, also damals dieses Reservierungssystem, was zu der Zeit nach meiner Auffassung schon eines der wegweisenden Revenue-Management-Systemen war und vernetzten Reservierungssystemen. Also ich muss sagen, die waren damals auch schon ziemlich weit vorne und ich durfte in alle Töpfe mal reinschauen. Habe dann sogar an der Courtyard University dort in der Nähe von Washington meine Zertifikate als General Manager machen müssen. Sonst hätte ich eben diese Rolle dieses General, ja, des Master Franchisees ausführen dürfen. Mhm. Und zwar spannend.
Und dass die Amis dann darauf eingegangen sind, ihre Marke hier nicht so durchzudrücken. Das erleben wir ja oft anders bei Hotelsoftware. Bei Walmart ging es ja voll nach hinten los, dass sie meinten, ne, die sind wieder verschwunden, so ein Riese. Und dass sie das hier so gemacht haben, ist auch alle Achtung.
Ja, das zeigt auch, dass dieses Unternehmen wirklich mit regionalem Marktverständnis arbeitet. Mhm. Und das zeigen die jetzt ja auch immer wieder. Ja, eine Marke, eine Franchise-Marke muss natürlich brutal stark strukturiert sein. Und da haben wir dann erstmal 9 Aktenordner mit den Markenvorgaben bekommen, die wir umsetzen mussten. Das war Franchise noch aus der ganz anderen Brille betrachtet. Aber es hilft, eine so Marke konsequent auszurichten. Und für mich als Marketing-Mensch habe ich dort gelernt, was es heißt, es konsequent auszurichten und brutal konsequent und bis ins Letzte. Und wenn man dreimal eben ein Red Flag hatte und irgendwelche Dinge nicht gemacht hatte, dann konnte man sogar seinen Franchise-Vertrag verlieren. Mhm. Also es wurde immer wieder revised. Sie haben ständige Kontrollen eigentlich eingeführt und man hat immer wieder ja beweisen müssen, dass man es im Sinne auch der Marke, auch im Sinne der wirtschaftlichen Ziele der Marke macht. Und das wurde immer wieder überprüft. Und jemanden so an die Hand zu nehmen, hilft einfach in so einem Franchise-System. Und ich glaube, deswegen ist die Marke durchaus mit ihren Untermarken auch sehr erfolgreich.
So, Courtyard war ich auch mal in einem. Das hat alles Hand und Fuß und gefällt mir auch ganz, ganz gut.
Und heute sehen die schon wieder anders aus. Ja. Und das ist auch wieder tolles Verständnis. Eine Marke ist nur für einen gewissen Zeitraum fest und es muss sich dann immer wieder an den Zeitgeist anpassen.
Was hat dich denn dann 2001, 2002 als Regionaldirektor Marketing bei den Radisson SAS Hotels besonders geprägt?
Gut, Radisson SAS, die Skandinavier haben natürlich ein ganz anderes Verständnis, was jetzt so Employer Branding angeht oder auch die Zusammenarbeit mit den Menschen. Allein das alle natürlich durch die Reihe geduzt werden. Das war für mich dann schon mal neu. Dass aber auch der Mitarbeiter einen entsprechend hohen Status hat, das ist dieses Miteinander, habe ich dort ganz anders kennengelernt. Und dieser Claim, yes, we can, kommt ja nicht von ungefähr. Und genau da in der Zeit war ich natürlich auch dort, habe einige Eröffnungen mit begleiten dürfen. Ich habe das Marketing dann auch hier für die europäischen Länder geleitet. Und ja, da habe ich viel lernen dürfen, was so das Thema Employer Branding eigentlich ausmacht. Mhm. Und das haben mir die Skandinavier da mit auf meinen Weg gegeben.
Und wieder mal was zur Hotelgeschichte. Die Marke SAS verschwand mit dem Börsengang der neuen The Wesidor, ne?
Ja, ganz Wesidor genau.
und dem Rückzug der Fluggesellschaft SAS, das war es nämlich 2009.
Ja, das war für uns noch damals noch interessant, weil wir waren ja Airline-Mitarbeiter und hatten dann auch das Airline-Privileg, wenn es um Flüge geht.
Ach, da war es ja ärgerlich.
Ja, gut.
Dann kam noch mal eine freiberufliche Tätigkeit.
Genau.
Wo du wieder Projektentwicklung gemacht hast.
Also das Gute ist ja in meiner Welt, ich kann sofort mit dem Thema Marketing auch andere Dienstleistungsbereiche unterstützen. Und sei es jetzt ein Versicherungsmakler, der eben Unterstützung braucht, sei es eben eine Hotelgesellschaft oder ein kleines Hotel, da kann man dann sofort auch in der Selbstständigkeit hineinspringen, sodass Wechsel und Neuland betreten für mich nie ein Problem waren, sondern man ist immer wieder an neue Projekte herangeführt worden und so konnte ich mein Wissen aus der Vergangenheit immer wieder einsetzen. Und dann kam der richtig große Wechsel, auch wieder Neuland. Und zwar bin ich angesprochen worden von einer damaligen amerikanischen Gesellschaft, Sansora International hieß sie. Die ist hervorgegangen, ich hoffe, ich zitiere das jetzt so richtig, aus diesem Lebensart Global Network, wo auch die Design Hotels sich daraus entwickelt haben. Mhm. Und diese Technologiesparte hat eben analytisches CRM angeboten, Datenbanken der Hotels zusammengebracht, die Einzelprofile eigentlich analysiert und geschaut, wie können wir diese Einzelprofile besser ansprechen. Da waren dann Kunden Silver Sea Cruises, da waren Kunden dieser One and Only Resorts und die ganze Westküste letztendlich rauf und runter von USA. Stefan Schörkuber hat diese Firma dann gekauft und auch natürlich uns als Brückenkopf in München etabliert. Und wir haben dann diese Leistungen dieser Firma aus Arizona, haben wir dann in Europa vermarktet. Und das war dann sofort relativ schnell das sehr serviceorientierte Hotelunternehmen. Meine erste Akquise war Altdorf Hotels. Mhm. Das war die schnellste Akquise, die ich in meinem Leben je gehabt habe, die wir sofort überzeugen konnten, weil die auch diesen Servicegedanken und diese Gedanken, ich muss eins zu eins meinen Kunden ansprechen, verstanden hatten und mit dieser Technologie sofort warm wurden und konnte dann andere auch akquirieren, unter anderem auch große Konzerne. Ja, diese Firma, Sansora, war dann anscheinend so interessant für die großen Konzerne, dass Starwood die Ende 2004 mit Mann und Maus geschluckt hat, gesagt hat, ja, diese Technologie möchte ich für mich haben, möchte sie privat nutzen, also nur für Starwood und nie für jemand anderen. Und dann waren wir natürlich in München arbeitslos. Der damalige Prokurist, das war damals schon Michael Töth, und hat dann diese Idee eigentlich als Grundstock genommen für seine jetzige Firma Töth, Dr. Selk und Kollegen, zwei Partner hinzugenommen und dann eben dieses eigene CRM entwickelt, Daily Point. Und wir haben es wirklich mit ganz wenigen Personen 2005 gestartet in München. Ich war eben für Sales und die Akquise zuständig für die neuen Kunden. Mhm. Er hat dann programmiert und so haben wir dann relativ schnell dort den Markt aufräumen können. Das wurde sehr, sehr schnell mehr. Wir haben schnell die Umsätze und die Mitarbeiter nach oben treiben können. Und mit Michael Töth habe ich dann, glaube ich, 6-7 Jahre diese Idee von Daily Point in den Markt gebracht. Also auch wieder Neuland.
Ja.
Ganz was anderes.
Neuland.
Am Ende aber auch wieder Marketing, weil ich habe nichts anderes gemacht, als dann auch meine Kunden beraten, wie sie eben dieses CRM am allerbesten einsetzen können. Und ich habe akquiriert die Interconti Hotels, wir haben akquiriert die Maritim Hotels, die Lindner Hotels und ganz, ganz viele Einzelgruppen, auch im internationalen Bereich. Aber gut, was jetzt TÜV Dr. Seck heute macht, das kennt ja jeder. Es ist eigentlich der Mercedes der CRMs in unserer Landschaft.
So, und die Namen Schirk, Huber und TÜV bringen uns doch auf
die Überraschungsfrage.
Okay, ich könnte da nochmal zu Michael was sagen.
Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass du beim Sascha bist heute. Ja, erinnerst du dich noch an unsere allererste Begegnung mit Herrn Schirkhuber? Ich hoffe schon. Ciao.
Ja, Stefan Schirkhuber kam immer zu uns in die Büros. Und zwar, wir hatten die Büros in dieser Hauptverwaltung der Schirkhuber Holding. Und ja, er kam immer wieder in die Büros, reingeschneit. Und ich war erstaunt, wie viel Wissen er zu den Details unserer Akquisen und unserer Kunden hatte. Und fragte mich dann unverblümt, ja, was macht denn die Akquise des Kunden dort und dort? Und wie kommt er da voran? Und das fand ich sensationell. Er war wirklich mit, ja, voll dabei und kannte sich eben in Details dort aus. Also Respekt das, für jemanden, der ein solch großes Unternehmen leitet.
Und das hatte der andere Michael damit gemeint. Da wart ihr ganz beeindruckt davon.
Ja, genau.
Ja, guck mal. Dankeschön an den anderen Michael für die Frage. Er weilt gerade, wenn ich das jetzt richtig behalten habe, in Colorado. Also jetzt, wenn wir den Podcast in 5 Jahren nochmal hören, dann nicht mehr, aber jetzt gerade aktuell. Und ja, schön, dass er mitgemacht hat. Hast ja im Prinzip schon alles zu ihm, was heißt alles, aber vieles zu ihm gesagt. Ich hatte ihn ja auch mal im Podcast und ja, sehr spannende Persönlichkeit, muss ich sagen, mit Kanten und Ecken und Humor und halt auch unheimlichem Wissen auch, ne?
Ja, und ich habe bei den meisten meiner Kunden, die ich betreue, dann nachher Daily Point auch etabliert. Das lässt sich nicht anders sagen. Ich bin davon überzeugt, dass einfach CRM, wenn es gut gemacht ist, allen hilft.
Ja.
Und es ist wirklich eine Wertschöpfung.
Ja.
Und von daher, uns verbinden ganz viele sehr positive Ideen und Gedanken.
Sagen wir, ein Punkt über sind wir übergegangen, das macht aber nichts, weil das können wir jetzt mit dem nächsten verbinden. Wir hatten einmal das sind nämlich Erfahrungen von dir, die du auch gemacht hast. Kannst ja kurz drauf eingehen. Einmal das Renaissance Rieser See Hotel in Garmisch und dann jetzt, also in unserer Zeitfolge.
Einzelhotels meinst du, ja.
Einzelhotels und jetzt halt 2009, also das mit Rieser See war 2005, Anfang 2005 und 2009 im Juli ging es Director of Marketing zu Lindner. Beides hat nicht sehr lange angedauert. Was war da los?
Ja gut, erstmal Einzelhotel Rieser See. Vielleicht komme ich kurz dazu, wieso jetzt gerne auch wieder ein Einzelhotel, weil ich war sehr häufig und sehr lange in irgendwelchen Head Offices. Mich hat auch wieder bei Marriott beeindruckt, wenn dort ein gestandener Manager zum Vice President werden soll, gab es dann häufig den Weg, dass sie sagten, okay, jetzt geh mal 4 Jahre on property. Einfach um diesen Elfenbeinturmblick zu verlieren und wieder on property ja das Base Business kennenzulernen, um dann die nächste Stufe als Vice President zu machen. Das fand ich eine echt verrückte Idee, aber habe es verstanden und habe dann für mich entschieden, okay, dann mache ich es halt selber, gehe immer wieder auch wieder zurück on property, einerseits um eben nicht den Elfenbeinturmblick zu haben, Andererseits, weil mir auch ein bisschen die Gäste fehlten. Mhm. Und der direkte Kontakt dann zu den Gästen. Und das Riesersee-Hotel, ich kannte den Eigentümer oder den Geschäftsführer damals aus anderen Zusammenhängen. Nur das hat nicht lange gehalten, weil dort habe ich eine Erfahrung machen dürfen, nachher fürs Employer Branding ganz wichtig, was es macht mit einem Team, wenn eben der Eigentümer oder Geschäftsführer versucht, alles zu kontrollieren. Mhm. Der hat sogar die E-Mails gelesen von mir, die ich geschrieben habe, und hat dann eine Woche später gesagt, warum haben Sie da nicht geantwortet auf die Anfrage sowieso. Mhm. Also das war das Negativbeispiel von Vertrauen. Misstrauen an allen Bereichen. Und gut, in solch einer Situation möchte man nicht lange sein. Und dann war ja auch Michael Tödt soweit. Und dann bin ich zu ihm gegangen. Mhm. Und war das eine kurze Show am Riesersee.
Und bei Lindner?
Gut, Lindner kannte ich durch meine Akquise. Ich habe ja Daily Point an Lindner verkauft. Und da ist der damalige Direktor Marketing ist fortgegangen und die haben Nachfolge gesucht und da wurde dann ganz schnell ein Match draus, weil man mich kannte, aber man hat wahrscheinlich etwas anderes gesucht als das, was ich dann geboten habe und das war dann einfach mal eine Erfahrung, die man machen musste, so wie das in jeder Vitae auch gern mal vorkommt.
Und gut ist, ja. Man lernt ja auch draus, nimmt was mit. Und
ja, wobei, weiß. Ich muss sagen, danach habe ich dann eben über mehrere Jahre im Operation wieder gearbeitet.
Schöne Häuser.
Ja, ja. Weil das erste war eben die Sonne Frankenberg. Ja. Ein Kleinod, wo wirklich ein Eigentümer sehr viel auf Details setzt, was sich dann aber auch gerechnet hat, was am Ende die Gäste liebten und auch honoriert haben. Es wurde damals nur vergessen, dass man eben vermarkten muss. Und da kam ich dann und habe das positionieren können, habe dann natürlich auch dieses Spielfeld vor Ort nutzen können. Ja, Nordhessen ist die Heimat der Brüder Grimm. Da haben wir natürlich mit Wettbewerbern, die man sonst eigentlich versucht zu vermeiden, anzusprechen, haben wir ein Literaturfestival gegründet. Einfach, weil wir im Januar, Februar die laue Zeit hatten. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen? Wollen wir irgendein Festival gründen? Und da kamen wir dann zu einem Literaturfestival, weil eine der Hoteliere, die hatte eben guten Kontakt zu den ganzen Schriftstellern. Und so haben wir den literarischen Frühling in der Heimat der Brüder Grimm gegründet, der heute noch jedes Jahr wieder stattfindet. Also wir haben Wettbewerber zusammengebracht. Dann haben wir dort gegründet die Perlen der Grimmheimat, auch wieder die führenden Hotels zusammengebracht. Statt jetzt in Konkurrenz miteinander oder gegeneinander zu arbeiten, haben wir gesagt, nein, wir schaffen eine Plattform, wo wir uns gemeinsam vermarkten. Und die Idee Perlen der Grimmheimat, damit habe ich dann sogar den Innovationspreis Tourismus in diesem Jahr gewonnen. Das war 2012, glaube ich. Mhm. Weil es einfach eine gute Idee war. Aber das war eben das Spielfeld, was man dort in Frankenberg hatte.
Und dort war, dem das Hotel gehört, Martin Fissmann.
Genau.
Ne, ehemaliger Geschäftsführer und Vorsitzender des Verwaltungsrats der bekannten Fissmann Group, gehört nicht nur die weltweit größte Sammlung von Mercedes-Oldtimern außerhalb des Werks, sondern auch das Hotel selbst, die Sonne Frankenberg. Hast du in deinen 3 Jahren auch mit ihm direkt zu tun gehabt?
Ja, klar. Also nahezu täglich.
Der war also immer da.
Wir haben an ihn reportet. Er war, das ist das Pendant, was ich bei Herrn Jörghuber schon erlebt habe, er kannte sich wirklich auch in Details unserer Hotellerie aus. Und er wollte sich mit den Details beschäftigen. Er kannte die Mitarbeiter, er kannte die Probleme der Mitarbeiter. Das war schon auch wieder klasse. Toll. Eine solche Unternehmenspersönlichkeit, neben einer solchen Persönlichkeit zu arbeiten, und das Vertrauen zu haben von ihm in die Dinge, die ich dann umsetzen durfte. Mhm. Also das war schon klasse.
Dann gehen wir 600 Kilometer weiter nordöstlich. Es wird auch nicht hässlicher. Wir befinden uns im Ostseebad Dierhagen in den Strandhotels Fischland und Dünenmeer. Wie kommt der plötzliche Switch in den Nordosten, der sich ja insgesamt über 5 Jahre hält?
Ja, Neuland.
Ja, immer wieder, ja gut.
Es ging einfach darum, diese Hotels hatten schon lange eine federführende Generaldirektorin, die auch heute noch da ist, eine für mich sensationelle Persönlichkeit, Isolde Heinz, und einen Eigentümer, Immobilienmenschen, die einfach eine sehr gute Idee dort etabliert hatten, aber die musste dann natürlich in dem Markt neu etabliert werden oder wieder gefestigt werden. Mhm. Und gerade in diesen Ferienbereich hineinzugehen, war für mich das Neuland. Und ja, diese Marken komplett einmal neu zu repositionieren, an Google und vielleicht auch an TUI vorbei zu vermarkten, was wir geschafft haben. Also wir hatten damals keine TUI-Verträge, keine Airtours-Verträge, sondern wir haben uns wirklich alleine aufgestellt und sind zum Marktführer dort vor Ort geworden. Dank natürlich auch der ganzen Ideen im Hintergrund, dank eines CRMs. Ja, natürlich haben wir damals auch Dailypoint genutzt. haben wir die Gäste, die dort waren, die süchtig nach diesen Häusern waren, zu den besten Verkäufern für diese Häuser auch gemacht. Mhm. Und irgendwann ist dann eben Mission accomplished, sind dann die Dinge alle umgesetzt. Dann kommt das Nächste. Also ich habe auch da wieder operativ einen der Betriebe geführt. Und es ist natürlich klasse, wenn man abends mit den Gästen spricht und vormittags dann die Bewertungen kommentiert und dann sofort am Abend das Echo bekommt. Dem haben sie aber eine tolle Antwort geschrieben, den Kommentar. Ja, also das funktioniert. Die lesen das und das ist für mich natürlich sehr wertvoll gewesen, zu wissen, wie reagieren dann auch die Gäste darauf. Mhm. Also dieses immer wieder Hopping durchaus ins Operative hat einfach einen sehr, sehr hohen Wert. Mhm.
Und dann rief Alexander Winter.
Genau, richtig da oben an der Ostsee, ja, Rostock nicht weit, lief Alexander Winter mir über den Weg und wir kamen sofort überein. Und er sagte, dann braucht er mich für die Arosa Resorts, weil er hat damals ja nicht nur seine Arcona-Häuser geleitet, sondern parallel war auch Geschäftsführer für die DSR Hotel Holding. Und dann habe ich eben das Marketing, also komplett Marketing und Sales für Arosa übernommen und das in einer ganz anderen Qualität natürlich dann kennengelernt, das Thema Resort in einer sehr hohen Qualität. Gut, die Strandhotel Fischland Dünenmeer war auch eben Luxus, aber Arosa hat das Ganze nochmal ein bisschen getoppt und professionalisiert. Auch dort, da haben wir ganz zu Anfang drüber gesprochen, telefonische Kundenberatung. Dort haben wir ein eigenes Telefon-Callcenter dann gehabt, wo wir mit über 15 Mitarbeiter hatten, die nur Reservierungen annahmen für die gerade mal 4 Arosa Resorts. Das war schon eine Riesenhausnummer, eben weil die Gäste sehr viel Betreuung brauchten und das musste entsprechend dann auch organisiert, gemonitort werden. Gut, Revenue Management war dort ein Riesenthema auch bei Arosa. Und natürlich auch mal wieder die Repositionierung, die Rückbesinnung auf bestimmte Markenkernwerte.
So, das war jetzt DSR, ne? Und dann ging es ja weiter dann noch zu Arcona.
Gut, da ist dann Alexander Winter, hat dann als Geschäftsführer irgendwann gesagt, auf 2 Hochzeiten ist schwierig, hat sich dann auf seine Arcona Hotels besonnen und da habe ich ihn dann auch unterstützt. Das war so eine Vorbereitung eigentlich auf meine Selbstständigkeit. Mhm. In der Projektierung neuer Häuser, wir haben Bremen eröffnet, wir haben in Wetzlar dieses Leitz Hotel projektiert und auch neu eröffnet. Und da habe ich im Hintergrund dann einfach mitgearbeitet an diesen Projektierungen. Mhm. Und dann im Jahr 2018, mich dann auch komplett selbstständig gemacht. Das ist ziemlich leicht gefallen. Einerseits war ich ja schon, das ist meine dritte Selbstständigkeit gewesen. Es hat, ich wusste, was auf mich zukommt. Aber viele meiner ehemaligen Arbeitgeber haben dann die ersten Aufträge gegeben.
Ja, die wussten auch, was auf die zukommt.
Ja, genau.
die also, kannten dich ja.
Das war sehr, sehr schön. Und auch in der Zeit habe ich dann relativ schnell Philipp von Botmann kennengelernt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nie richtig akquiriert. Nie in meiner Zeit. Das ging alles über Querkontakte, der kennt den und guck doch mal da, da braucht jemand irgendwas. Und so kam das dann auch. Und in der Selbstständigkeit habe ich dann parallel angefangen, die Marke, die Philipp von Botmann, die Achat Hotels, die er gerade frisch erworben hat, oder seine Anteile, die er dort erworben hat, und seine Geschäftsführung, haben wir dann einmal die Marke auf links gedreht und aus dieser grauen Maus eine neue Marke gemacht. Wir wollten diese Marke 2020 auf der ITB vorstellen. Es war alles vorbereitet, der Rollout war da. Ich habe einen neuen Marketing, Head of Marketing eingestellt. Dann kam die Pandemie. Die ITB 2020 war eine der ersten Messen, die der Pandemie zum Opfer fiel. Also musste man eine Marke an den Start bringen, ohne den großen Auftritt auf solch einer Messe. Es hat funktioniert. Wir hatten am Ende sogar einen größeren Vorteil dadurch, dass keiner in der Zeit offensiv auf den Markt gegangen ist. Mhm. Wir aber doch. Dass wir auf einmal sehr offensiv da waren. Wir waren mit die Ersten, die dann Hotel-Office angeboten hatten und damit natürlich bis ins Fernsehen gekommen sind. Man muss dann einfach nur schnell sein, man muss mit frischen Ideen da sein und die dann auch entsprechend ausspielen. Ja, bei dieser Marke habe ich dann auch fruchtbaren Boden gehabt bei Philipp von Botmann, dass wir gesagt haben, wir brauchen nicht nur die Marke für die Kunden, sondern es ist 1:1, diese gleiche Marke ist auch das Employer Brand. Das heißt, wir haben nicht mehr getrennt, es gibt ein eigenes Employer Brand mit eigener Kommunikation, es gibt eine eigene, davon getrennte Customer Brand, sondern wir haben die Marke für beides gleichzeitig entwickelt, weil wir eben den Mitarbeiter in den Mittelpunkt gerückt haben, der Gesamtkommunikation, und so den Trick hinbekommen haben, über die Mitarbeiter die Marke eigentlich zu formen. Und das ging dann auch ziemlich ab, auch nach der Pandemie. Und die Expansion nahm dann auch seinen Lauf. Okay, ja, da gab es dann natürlich so ein paar andere Sorgen, aber gut.
Ganz herzliche Grüße an Philipp von Botmann, hatte ich dir ja Vorgespräch gesagt, diesen schönen Hitze-Podcast hatte am Rhein in Düsseldorf. Wunderbar, toller Typ. Und du hast zwischendurch ja auch eine Mitarbeit angestrebt und sie umgesetzt bei Wiese Huber und Partner. So, und da ist ein Punkt unter anderem auch, und jetzt schließt sich der Kreis ein bisschen zu Arkona und zu Achat, Insolvenzmanagement. Mhm. Das war ein Punkt, wo wir auch gesprochen hatten im Ehrenfels.
Ja.
Weil ich da noch nie was drüber gemacht habe hier, dass man mal ein bisschen schaut. Im Moment ist ja nun die Situation sehr angespannt. Mhm. Aller Orten höre ich das. Lass uns da mal näher einsteigen, Hotelinsolvenzen. Es hat zwar einen besonders aktuellen Bezug, wie gesagt, aber Rewe und Co. werden ja leider nicht die Letzten sein, die in den nächsten Jahren in Schieflage geraten. Das wird ja immer wieder passieren. Also, wie kommt es zu, wir gehen das so ein bisschen durch, wie kommt es denn zu Hotelinsolvenzen überhaupt?
Gut, die Gründe sind vielfältig. Da gibt es jetzt keine Regel, weshalb es zu einer Insolvenz kommt. Es geht meines Erachtens immer darum, dass vielleicht bestimmte Dinge zu wenig beachtet wurden oder ignoriert wurden. Bei dem einen ist es dann mal die Kommunikation an bestimmte Zielgruppen, beim anderen ist es dann die Kommunikation mit den Banken oder, also es gibt ganz, ganz viele Gründe, die dazu führen. Die Pandemie hat sicherlich auch ihre Schlingen ausgelegt. Da haben dann viele nachher, wenn die Nachzahlungen waren für die Kredite, die gegeben wurden, und dann irgendwann die Tilgungskralle gegriffen hat, ja, gemerkt, ups, ja, mit diesen Liquiditäten können wir dann doch nicht haushalten, weil das Geschäft noch nicht ganz da war. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe. Die können wir gar nicht alle hier ausbreiten.
Man vergisst dabei ja auch eigene Fehler. Das ist ja das, was du jetzt ansprichst, wie viele Investitionen. Das kommt dann noch obendrauf. Ne? Und Pandemie haben wir gesagt, dadurch gab es weniger Geschäftskunden, weniger Auslandsgäste immer noch. Die Weltkrisen sind uns bekannt. Ukraine, Iran, ich nenne nur mal zwei, die natürlich Kostenexplosionen zur Folge hatten. Pachterhöhung durch Indexmieten, massive Tariferhöhung, Mindestlohn. Und wie gesagt, natürlich eigene Fehler. Das ist natürlich eine Melange, die ist gefährlich. Wie erkennt man denn jetzt rechtzeitig, dass man eine Insolvenz oder dass man sich in einer Insolvenz befinden könnte?
Nun, man muss sich einfach die Liquidität anschauen und sehen, dass es auf einmal anfängt zu klemmen und dass man auf einmal Zahlungen aufschiebt, dass eben regelmäßige Zahlungen nicht mehr erfolgen können. Man ja da in die Engpässe kommt, die Banken dann auch nervös werden. Und genau da fängt dann auch ja der Leidensdruck an. Meine Erfahrung in dem Bereich ist, je eher man dort einsteigt und auch offen das ganze Thema sich selber gesteht und dann allen anderen gegenüber auch offen kommuniziert, hat man eben noch die Möglichkeit, Hebel herumzureißen und ja, eigentlich das Wohlwollen sogar der anderen Partner noch abzuholen. Ja. Das nutzen nur wenige. Das hat mit unserer Psychologie, glaube ich, zu tun als Mensch. Ich will nicht gestehen, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe oder dass etwas, was ich verantworte, nicht erfolgreich ist. Das mag jetzt hier immer noch so ein Malus sein bei uns. Und deswegen gestehe ich das andere nicht ein. Aber jeder, der den Weg mal gegangen ist, der berichtet davon, dass ein Stein einfach vom Herzen fällt, wenn man sich gegenüber den Schuldnern, seinen Lieferanten, seinen Mitarbeitern einfach mal offen geäußert hat.
Und das rumort ja höchstwahrscheinlich sowieso schon, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Dann kommt Unruhe, genau wie du es sagst, ja.
Und die Unruhe ist das Schlimmste überhaupt, weil in dem Augenblick entstehen Gerüchte, die man nicht kontrollieren kann. Ja. So, und im Krisenmanagement, und das ist jetzt so meine Disziplin, geht es eben darum, genau diese Gerüchte zu unterbinden. Und je eher wir einsteigen können mit der Kommunikation und allen sofort reinen Wein einschenken, sehen wir, dass ganz viel Wohlwollen auf einen zukommt, weil man ganz klare, ja, auch Zukunftspläne dokumentieren kann, die natürlich nicht aus dem Wolkenkuckucksheim sein dürfen, sondern die auch Hand und Fuß haben. Mhm. Und da habe ich Erfahrungen eben über meine Mitarbeit bei Wiesenhuber und Partner gemacht als freier Berater, dass ich eben über die Kommunikation alle beteiligten Partner zusammenbringen konnte und selbst bei schwierigen Insolvenzen das Geschäft konnten wir weiterführen. Vielleicht so ein kleines Beispiel daraus. Es gibt manchmal die Notwendigkeit, dass der Insolvenzverwalter, der mich dann bei solchen Dingen anstellt, der musste aus juristischen Gründen, da gibt es irgendwelche Dinge, musste er nach einem bestimmten Zeitraum dem gesamten Team eines Hotels kündigen. Mhm. Weil sonst bestimmte Prozesse vom Gericht angemahnt wurden. So, das musste er jetzt machen. Aber 2 Tage später, 1. Mai, war das Hotel komplett ausgebucht. Also, wie kriegen wir es hin? Wir haben es ganz offen kommuniziert, haben den Mitarbeitern ganz offen gesagt, was ist der Hintergrund dieser Kündigung? Was sind die Zukunftsaussichten, dass wir es jetzt weiterführen? Wer das jetzt trägt und so weiter, wo die Finanzierungen herkommen? Wir haben es hingekriegt, dass wir allen gekündigt haben, dass alle an Bord geblieben sind, wir den 1. Mai mit Bravour überstanden haben, das volle ausgebuchte Hotel an der deutschen Küste, alle Gäste waren zufrieden, alle Services haben funktioniert. Das ist eben Kommunikation. Und genau das ist in solchen Extremsituationen einer der wichtigsten Punkte. Natürlich braucht man im Hintergrund auch die richtigen Strategien. Klar, da hat man natürlich sehr gute Vorteile, wenn man die Insolvenz in Eigenverwaltung machen kann. Das wird ja auch vom Gericht geprüft, ob da eben Substanzen da sind. Das ist da der Edelweg einer Insolvenz.
Das heißt, Geschäftsführung behält die Kontrolle, leitet Sanierung mit vorläufigem Sachverwalter und Insolvenzplan. Genau. Ein Ziel, Betrieb fortzuführen und den Schulden zu reduzieren, etc. Das ist so der, wie du sagst, der gute Weg. Und das andere ist das Schutzschirmverfahren, ne, wenn ich das jetzt richtig hier habe.
Ja, ich bin da nicht der Jurist.
Nee, ich weiß.
Bei dem anderen, gut, meine Aufgabe auch in diesem Hotelkompetenzteam, was recht groß ist, wo wirklich sehr viele, sehr kompetente Berater drin sind bei Wieselhuber, wirklich die Kaufmänner, Experten für Human Resources, die F&B-Experten, also da sind für alle Experten drin. Und dieses Team wird je nachdem zusammengestellt, wie eben der jeweilige Insolvenzfall jetzt da ist.
Genau. Und nochmal einen Schritt zurück. Zahlungsunfähigkeit liegt schon vor, wenn es ein Betrieb nicht mehr schafft, seine Verbindlichkeiten rechtzeitig zu tilgen. Also nicht erst bei Zahlungseinstellungen, fand ich auch noch interessant. Macht auch Sinn, aber ich habe mich da ja auch ein bisschen eingelesen. Und wie, du bist ja nun die Kommunikation auch mit Mitarbeitern. Was bedeutet eine Insolvenz für die Mitarbeiter in Deutschland? Ich habe das auch mal kurz zusammengefügt. Arbeitsverhältnis bleibt erstmal bestehen in der Regel. Die Agentur für Arbeit zahlt bis zu 3 Monaten rückständige Netto-Monatsgehälter. Und Gehaltsansprüche stehen bei einem eröffneten Insolvenzverfahren als bevorrechtigte Forderung.
Also es wird abgefedert, also die Mitarbeiter, für die wird natürlich gesorgt. Ja, es sind Einschnitte, es ist nicht 100%, sondern es ist natürlich ein Teil, wie bei der Arbeitslosigkeit. Aber es steht niemand auf der Straße, das ist das Entscheidende dabei. Und wenn alle sich zusammenraufen und eine gute Strategie auch möglich ist, dann kann das ganze Thema auch gerettet werden.
Die Kommunikation mit den Hotelgästen, wie muss die, wenn die davon betroffen sind?
Das ja, ist auch da ist wichtig. Natürlich eine ganz, ganz offene Kommunikation wichtig, denn ja, die Gäste, wenn die vor dem Schritt der Insolvenz Anzahlungen geleistet haben, die sind natürlich in die Insolvenzmasse gegangen. Mhm. Nur ab dem Zeitpunkt der Insolvenz, ab dem das Gericht definiert ja diese Zeitpunkte ganz genau, ab dem Zeitpunkt, wo der Insolvenzverwalter dafür verantwortlich ist, sind dann auch wieder eingezahlte Gelder, sind dann auch wieder durch diese Insolvenz, durch die juristischen Dinge entsprechend abgesichert. Aber das muss jedem dann immer wieder erklärt werden. Auch den Gästen muss das erklärt werden. Und da ist eine offene Kommunikation ganz wichtig. So eine Q&A-Section durchaus auf der Webseite. Oder dass alle Mitarbeiter darin geschult werden und einen Zettel neben sich haben. Mhm. Wenn gefragt wird, dann könnt ihr diese und jene Antworten geben, um einfach den Gast zu beruhigen. Und ich habe eben an der Küste ein Hotel geführt von April bis Juli. Wir haben die Saison hervorragend durchlebt und konnten trotz einiger Widrigkeiten eigentlich alle Gäste zufriedenstellen.
Also wie so oft Kommunikation im Privatbereich oder auch hier im Hotelbereich ist das A und O bis Z. Das wird sich nie ändern. Das ist immer das Gleiche. Und gerade bei solchen Geschichten, da kannst du auch viel Druck dann von der Leitung nehmen. Du wirst nicht alle Leute befrieden können, aber zumindest wesentlich mehr als ohne Kommunikation oder mit schlechter Kommunikation. Da fällt mir auch die Deutsche Bahn ein, die tatsächlich die Durchsagen in der Deutschen Bahn sind ja seit ein paar Jahren, ich kann jetzt nicht genau festmachen, so viel besser geworden. Das ist also freundlich, mit Humor. Und dadurch nimmst du den Leuten schon mal, also da haben die irgendwie massiv was gemacht. Man meckert ja sonst immer viel rum über die Deutsche Bahn, aber in dem Fall wirklich massiv ist da was passiert, auch im direkten Kontakt. Also ist auch ein schönes Beispiel bei der Malaise, die Deutsche Bahn nun mal hat, dass du die Leute dann da abholst. Und ich habe es dann selten erlebt, fahre ja nun doch ab und zu auch Bahn, dass da die Stimmung sich dann hochheizt, wie das früher war.
Also ich bin ein nur Bahnfahrer. Einfach aus dem simplen Grund, wenn ich zu Beratungen fahre, ich kann in der Bahn arbeiten.
Ja, klar.
Deswegen, ja, man erlebt einiges dort in der Bahn, aber es ist wirklich mit der Kommunikation, wächst es. Da müssen Sie bei den Bahndurchsagen noch ein bisschen was tun. Also den Durchsagen am Gleis.
Das stimmt. Das ist richtig. Aber im Zug ist es wirklich fast immer gut.
Aber Kommunikation wirkt. Und offene Kommunikation auch. Das traut sich häufig keiner, weil er sagt, wir können das doch nicht alles erzählen. Ja, in bestimmten Grenzen. Und dazu kann man ja eine Strategie machen. Und genau da spreche ich häufig mit meinen Kunden. Und viele wissen oder sagen, ja, in welche Richtung soll es denn gehen? Und ich nenne mich ja nicht ohne Grund, du hast es in der Anmoderation gesagt, Markendirigent. Weil ich immer so Analogien baue. Und so eine Marke sehe ich eben wie so ein Musical. Und da braucht jeder erstmal, braucht eine generelle Idee eines Musicals. Was wollen wir überhaupt aufführen? Da brauchst du dann die Protagonisten, eben die Schauspieler, die Mitarbeiter. Die müssen bestimmte Rollen haben. Und in diesen Rollen haben sie bestimmte Texte oder bestimmte Dinge, die sie machen müssen. Nur das ist dann wieder diese Strategie. Wenn die nicht sauber aufgesetzt ist und in der Kommunikation, dann erzählen die irgendwas. Es passt aber dann nicht zu dem Gesamtganzen. Und jetzt kommen wir zur Insolvenz wieder zurück. Wenn eben diese Rolle der Mitarbeiter nicht klar definiert ist und dann der Mitarbeiter darüber auch nicht informiert ist, welche Rolle er hat, dann kann natürlich komischer Wildwuchs in der Information passieren.
Und das ist wie stille Post, die hat dann auch nicht funktioniert immer.
Ne? Ja, ganz genau. Also es laufen zu lassen ist immer der schwierigste Fall, weil...
Du bist nicht wieder eingefangen.
Ja, sehr schwer.
Auch bei der bis dato letzten Hotelstation merken wir, der Michael liebt die Privathotellerie fern von Ballungszentren. Und bei diesem Hotel handelt es sich um einen Rohdiamanten, wenn ich mir die Bilder so anschaue. Was sind die Herausforderungen im Schloss Wissen am Niederrhein in Weeze?
Die Herausforderung, es ist ein sehr kleines Haus. 21 Zimmer, verteilt über 9 Gebäude. Es ist ein wirkliches Schloss. Die Zimmer sind davor in einem kleinen Dorf. Es ist ein kleines Hoteldorf. Die Herausforderung ist, dass dieses Haus eigentlich zu wenig hotelfachliche Expertise genossen hat in der Vergangenheit. Mhm. Und dass wir eben das etwas in die Profitabilitätsspur bringen. Ich Wir können, also das ist das Professionalisieren ist das Thema und dann natürlich auch Professionalisieren in der Kommunikation. Rohdiamant ist genau der richtige Begriff. Es ist sehr viel Potenzial da. Das Team ist klasse, die Substanz ist enorm gut und es weiß nur keiner, dass es dieses Haus gibt. Mhm. Und das ist natürlich ein bestes Stück für einen Marketingmenschen wie mich, dieses in die Kommunikation zu bringen und die Strukturen so zu organisieren, dass es professionell funktionieren kann. Und sei es, dass ich jetzt bald einen KI-Chatbot, nicht Chatbot, sondern Voice-Agent einführen werde, ein virtuelles Schlossgespenst, weil immer nur einer da ist und diese Person ist vielleicht gerade im Service oder gerade im Schloss unterwegs und wie soll die Reservierung auch gleichzeitig annehmen? Das sind ganz viele Dinge, die dort ja auch wieder Neuland bedeuten für dieses Haus. Und es ist ein sensationell toller Eigentümer. Die 17. Generation der Familie, denen dieses Schloss gehört. Und die denken in langen Zyklen, weil es ist landwirtschaftlich geprägt, die Industrie dort. Und wenn man einen Baum dort baut, nicht baut, sondern einen Baum pflanzt, dann weiß man, okay, meine Enkel können den dann mal vermarkten. Also es sind längere Zyklen. Das ist das Schöne daran. Dieser Rohdiamant muss nicht morgen fertig sein, sondern man hat seine Zeit.
Und als Zusatz, einer der bekanntesten Adelssitze am Niederrhein. Die Geschichte geht bis ins 12., 13. Jahrhundert mit dem Bau eines Wehrturmes zurück. Das ist heute der Südturm, ne? Oder wie war das?
Hat ja,
das
genau.
Guck richtig. Mal, was ich mir alles merken kann.
Gibt es noch
die jetzige Form entstand nach einer umfassenden Restaurierung von 1969 bis 1973. Und ich habe jetzt noch jemanden für dich im Zusammenhang mit dir als Gastgeber. Mit dem hast du bei Achat zusammengearbeitet, zumindest hoffe ich, dass es so war. Und das ist Jorge Meléndez Saborito.
Ja, und klasse.
Das ist der heutige Regional Sales Manager NRW bei Novum.
Ja, super.
Die Überraschungsfrage.
Hat mich gefreut, dich auf ein HSMA-Regional-Event zu treffen. Und ja, wir hoffen, als Frage dich überzeugen zu können, irgendwann mal selbst mal Gastgeber zu sein von einem HSMA-Regional-Event. Und vielleicht können wir dich damit oder irgendwann mal überzeugen. Würde mich sehr freuen.
Punkt. Ja.
Ja. Oh, klasse. Jorge, vielen Dank. Ja, ich bin ja schon lange beim HSMA. Ich gehöre ja sicherlich zu den Senioren in dem HSMA, aber bin dort sehr gerne, weil ich glaube, das ist so der Melting Pot der neuen Ideen. Und wenn ich so häufig jetzt immer wieder von Neuland gesprochen habe in unserem Gespräch, heißt das für mich, ich bin immer oder schreie immer hier, wenn es um neue Ideen geht. Und gerade die jungen Menschen, die jetzt in der Hotellerie sind, sprühen vor neuen Ideen. Und ich möchte einfach auch helfen, diese neuen Ideen mit umzusetzen. Und deswegen, Jorge, garantiert können wir ein Regionalmeeting bei mir im Schloss durchführen. Das würde mich sogar ziemlich freuen.
Sehr gut. Vielen Dank, lieber Jorge, für die Nachricht, für die Frage und dir, lieber Michael, ja, für die 75 Minuten haben wir jetzt geschafft. Also, wir haben es ja gut durchgezogen, aber so ist das. Dafür war das auch alles viel zu spannend und danke dir für deine ganzen Einblicke und diese verschiedenen Perspektiven. Und Gerne. Was man da so alles mitgenommen hat, auch aus der alten Zeit, wie das ist und wie du das so zusammenführst, ganz, ganz toll. Und ja, danke für deine Zeit.
Ich danke dir vor allem auch für die schönen Fragen, weil genau das ist entscheidend, etwas herauszukitzeln, an das ich vielleicht nicht gedacht habe.
War das so?
Ja.
Gut, dann bin ich ja zufrieden. Alles klar, mein Lieber. Dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg bei allem Weiteren, vor allem im Schloss Wissen, und dass du Anna Heuer da mal empfangen kannst. Ne? Liebe Grüße.
Und die werde ich ausrichten.
Das macht man. Und dann sagen wir einfach mal Tschüss.
Jo, Sascha, vielen Dank. Auch dir. Tschüss.
Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.